3, 2, 1.
Dann lass uns doch mal diesen positiven Vibe, der da jetzt ein bisschen durchgeklungen hat, ne, trotz ja, allem, lass uns den noch mal mitnehmen, weil es gab ja jetzt dann noch ein Investment von Notwin.
Ja.
Da gab es ja vorher eine Convertible Note. Ich weiß nicht, magst du einmal vielleicht ganz kurz erzählen, was oder wer ist Notwin, wie seid ihr da rangekommen und wie kam es dann zu dem Investment? Weil ich glaube, ab dann, und dann sind wir nämlich auch in der heutigen Zeit, dann kannst du auch fragen, wie der US-Markt aussieht.
Perfekt.
Dann, also da, weißt ja, du, einfach mal um so in der Zeit anzukommen. Also kannst du einmal noch kurz vielleicht erklären, ne, das alles, was wir jetzt beschrieben haben, ist passiert. Das war eine richtig beschissene Zeit. Aber dann geht die Sonne ja auch wieder auf.
Ja. Also erstmal 2021, das Investment, wofür haben wir es genutzt? Wir haben sehr viele neue Produkte gebaut. ESL-Meisterschaft, die nationale Meisterschaft auch in Frankreich. Remake-Lizenz, wir haben mit Valorant angefangen. Wir haben viele neue Produkte gebaut. Die Vermarktung hat... Viele dieser Produkte haben angefangen, als der E-Sports-Winter begann. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben einfach mit den neuen Produkten, für die wir uns langfristig committed hatten, 3-Jahres-Lizenzen und Co., unfassbar viel Kohle vernichtet. Also da kannst du gut und gerne einfach mal sagen, so 8 Millionen, 9 Millionen im Jahr. So, und wir haben dann angefangen anzupassen. Wir haben Gespräche geführt mit unseren Partnern. Können wir Lizenzen anpassen? Können wir Sachen verändern und Co.? Aber letzten Endes, das Geld war halt einfach dann irgendwann weg. Und es war jetzt halt nicht mit Missmanagement, dass du sagst, wir haben es halt irgendwo komplett sinnlos investiert, sondern es war einfach, wir sind ein Risiko gegangen, das Risiko ist überhaupt nicht aufgegangen, wir mussten einfach sehen, das funktioniert nicht. Also haben wir dann auch letztlich entschieden, die Produkte, die wir versucht haben zu starten, die werden wir einstellen. Andere Produkte, wo wir glauben, dass wir vielleicht auch weiterführen können mit einer anderen Perspektive, machen wir mit Partnern zusammen. Und haben dann eben Gespräche dazu geführt, was sind die entsprechenden Wege nach vorne, um halt aus dem, was wir angefangen haben, etwas Nachhaltiges zu machen, was den Spielern nützt, was der Community nutzt, was allen Stakeholdern im Ökosystem nutzt und eben auch Arbeitsplätze erhält. So, und letztes Jahr war dann eben schon Mitte des Jahres so angespannt, dass wir schon Mitte letzten Jahres, und das ist, glaube ich, nicht veröffentlicht worden, mussten wir halt praktisch auf die Investoren von Co-Investor, die 15 Millionen investiert haben, nochmal zugehen und sagen, Leute, wir haben finanzielle Probleme, was können wir machen? Und wir haben dann gemeinschaftlich, das heißt Knochen, Jens, ursprünglicher Freak, ursprünglicher Gründer, der aber nicht mehr mit dabei ist, ich, ein Co-Investor, wir haben, ich glaube, ungefähr 3,4 Millionen Euro praktisch nochmal aus eigener Tasche halt zusammengebracht, um zu gucken, dass es damit halt weiter nach vorne geht. Wir wussten, dass das nicht ausreicht, aber wir wussten, das bringt uns erstmal eine Perspektive nach vorne. Und parallel dazu hatten wir schon Gespräche angefangen mit Akshat Rathi von Notwin, den ich jetzt seit über 10 Jahren kenne, als halt angefangen hat in dem Bereich. Der hat damals vor mehr als 10 Jahren eben ein Unternehmen gegründet, um im Prinzip was relativ ähnliches, wie wir es halt machen, in Indien aufzuziehen, wo er praktisch der Markt gerade erst am Kommen war. Und heute ist Notwin der größte Player im indischen Markt. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich der größte Player in allen Emerging Markets, die es allgemein so gibt. Mit über 300 Mitarbeitenden, mit, ich glaube, im letzten Jahr reported über 50 Millionen Umsatz, mit zahlreichen Properties, die machen, unfassbar krasse Videoformate, die sie produzieren, wo, als wir wirklich verstanden haben, was sie eigentlich machen, das halt wirklich so die Kieferlade war, die ausgeklappt ist und dann auch wieder gar nicht mehr zuging. Also die produzieren halt Videoformate so mit Influencern und Co. und haben dann irgendwie 3 Milliarden Aufrufe. Die bauen Dreamhack-Events, die bauen Turniere, die bauen Broadcasts. Die sind teilweise vielleicht nicht eins zu eins das, was du halt in Deutschland oder auch international kennst, aber für die Entwicklung des Marktes wirklich richtig krass. Und die Zuschauerzahlen zum Beispiel von PUBG Mobile im indischen Markt sind so gigantisch, dass es, wenn du es mal mit Sport vergleichst, allein in PUBG Mobile die zweitgrößte Sportart in Indien wäre. Und es sind so Sachen, fantastische Entwicklung, die sein Unternehmen genommen hat. Er hat angefangen zu investieren, auch in Investments. Er hat angefangen zum Beispiel in Singapur in eine Firma zu investieren und Co. und fängt jetzt praktisch halt an, aus Indien rauszugehen und zu investieren. Und wir haben jetzt im März letzten Jahres angefangen zu sprechen. Wir haben füreinander sehr viel Respekt immer gehabt. Wir haben immer viel auch miteinander gequatscht, wenn wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Und dann kam halt die Frage auf, sind wir, wollen wir nicht was zusammen machen? Und er hat seine Vision mit mir geteilt, wo er halt hin möchte. Ich habe das mit Knochen geteilt, mit den anderen. Ich habe gesagt, es hört sich eigentlich fast zu fantastisch an, aber er will halt wirklich einfach einen globalen Player bauen, hat mich sehr angesprochen, auch mit der Vision, die wir eigentlich für Freaks hatten, wo wir auch gemerkt haben, alleine ist es echt schwer umzusetzen. Ich würde sagen, Akshat ist wirklich einer auch der intelligentesten Menschen, die ich kennengelernt habe, weltweit.
Also wir haben uns da ja gerade, also vorhin schon mal darüber unterhalten, ne, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du ihn mal kennengelernt hast.
Ich glaube nicht.
Ich würde das Gleiche sagen. Also ich habe halt, also er ist für mich halt auch auf einem anderen Level einfach. Also ich finde den einfach fantastisch.
Absolut. Er ist ein Visionär. Er ist jemand, der sehr gut connected ist. Wirklich jeden kennt. Wenn du mit Akshat zusammen auf Tour gehst, lernst du die großen Entscheider in allen Unternehmen kennen. Das kann ich mir so zusammenfassen. Und viele Leute dachten immer, ich habe ein gutes Netzwerk. Und ich denke mir, ich bin halt irgendwie so der Praktikant. Aber ja, also er ist richtig super. Und wir haben halt lange verhandelt. Und er hat dann eben gesagt, wir machen das. Es hat lange gedauert zu verhandeln. War einfach auch nochmal Kultur, Verhandlungen in Indien, Verhandlungen in Deutschland. Welten, die aufeinander getroffen sind. Deswegen hat auch vieles lange gedauert. Aber tatsächlich war es so, wir haben von März bis November viel gesprochen. Im November haben wir uns ein Handshake-Deal gegeben, wir machen das. Wir wollten bis Dezember fertig werden, das war sportlich. Dann gab es erstmal sozusagen eine Convertible Note, um erstmal Geld reinzugeben, um halt auch nach vorne zu kommen. Weil wir hatten halt auch relativ viele Rechnungen letztes Jahr nicht pünktlich bezahlen können, auf Basis der Finanznote, in denen wir da steckten. Und haben halt gesagt, Akshat, wir können die Kameraleute, die wir nicht bezahlt haben, Leute, die uns bei Produktion geholfen haben und Co. und auch andere Partner nicht länger vertrösten, wir müssen jetzt bezahlen. Die müssen zu Weihnachten spätestens ihr Geld haben. Und er hat gesagt, verstanden, und hat uns das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Und danach haben wir dann eben Ende Januar dann den Rest sozusagen unterschrieben. Das waren also insgesamt 8 Millionen, die er investiert hat. Und jetzt gehören 13,5% an Freaks gehören zur Notlin-Gruppe. Mit der Perspektive, dass wir halt wirklich unabhängig jetzt von den Shares einfach uns als eine Gruppe verstehen. Und wir haben ja auch in dem Zuge halt gesagt, er hat auch die Option, auch weitere Shares irgendwann zu übernehmen von uns. Und der Gruppengedanke, den wir halt denken, der macht halt diese Frage der Prozente für uns halt so ein bisschen überflüssig. Wir arbeiten an ganz vielen Projekten bereits zusammen. Wir haben direkt 2 Monate später das erste große Projekt realisiert zusammen in Brasilien, wo wir für PUBG Mobile ein relativ großes Event gemacht haben. War für uns das erste Event in Brasilien. Es war für sie das erste Event in Brasilien. Es war für uns gemeinschaftlich das erste Projekt für diesen Kunden.
Ich habe gehört, das war ziemlich gut.
Ja, es war wirklich richtig
gut. Ich glaube, für die Größenordnung, die das hatte, war das, glaube ich, eines der besten.
Ja, absolut. Also wir hatten viel Stress, aber wir hatten auch viel Spaß zusammen. Und es war vor allem das erste Mal auch, dass die Teams zusammengearbeitet haben. Wir hatten halt Kollegen aus Indien, die sind hingeflogen, wir hatten Kollegen aus Deutschland. Und die sind zurückgekommen und es war plötzlich Familie. Es war nicht mehr so, das sind die Kollegen von da oder die Dudes oder Freunde oder was auch immer. Es war wirklich halt wie Familie. Und wir haben jetzt das nächste Projekt, was halt bald ansteht. Einige Kollegen von uns gehen jetzt halt für 1 bis 2 Monate nach Indien, um da eben auch dann nochmal zusammen mit denen zu produzieren. Und die freuen sich total darauf. Für die ist halt wirklich, ist es geil, wieder mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also die Gruppe wächst langsam zusammen, nicht genau in der Geschwindigkeit, glaube ich, wie wir es uns vorgestellt haben. Einfach weil, ich kann es ja nur beschreiben, wie Akshats Team es halt selber so sagt. Wir hatten so ein Gruppentreffen im Februar und die haben gesagt, es ist immer wieder spannend, wenn Akshat auf Reise geht, aus deren indischer Sicht, weil du hast halt einfach einen Chef, der ist auf Shopping Spree und wenn immer der zurückkommt, der bringt halt nicht ein paar Snacks mit, der hat sich wieder in irgendeine Firma eingekauft. Und das ist so für die, okay, dann machen wir halt jetzt auch noch das. Also der ist total umtriebig, der redet mit total vielen Leuten, er ist unfassbar connected. Ja, das gehört zur Gruppe dazu und sind mega stolz drauf. Und deswegen ist auch die Perspektive bei uns inzwischen, glaube ich, auch eine etwas andere dadurch, als sie so in der externen Wahrnehmung ist. Ich glaube, wir werden heute sehr stark wahrgenommen als Freaks ist Freaks. Und Freaks war früher groß und jetzt ist es ein Stück kleiner. Freaks war früher Platzhirsch und jetzt ist das vielleicht nicht mehr so in der Wahrnehmung. Der eine Punkt ist, Wahrnehmung ist super, ist aber nicht zwangsweise Realität. Da muss ich auch immer wieder noch vielen auch sagen, Leute, was ihr teilweise denkt, wie es bei uns ausschaut, ist auch nicht genau so, wie es ausschaut. Da sehen viele das halt auch etwas schwärzer, als es halt tatsächlich ist. Der andere Punkt ist aber einfach, wir sind halt in dieser Gruppe inzwischen über 500 Mitarbeiter, vielleicht sogar 600, irgendwie so in so einer Größenordnung. Also einfach, wenn du mal auch so im E-Sports und Gaming-Kosmos guckst, als Independent Companies, wirklich richtig fett. Wir machen wirklich richtig große Sachen miteinander. Tolle auch Sachen, die aus dem reinen Gaming-E-Sports-Bereich rausgehen mit Musikfestivals, mit Comic-Con zum Beispiel, die von Notwend produziert wird in Indien, verschiedene Festivals und Co. Also einfach ganz, ganz, ganz breit aufgestellt. Und da kommt auch noch echt extrem viel. Also ich glaube, dass wenn man so in Perspektive auch aus einer europäischen Sicht mal gucken wird, was Notwend perspektivisch noch alles machen wird, was noch alles dazukommt, wird man verstehen, wie wir heute schon einfach in die Zukunft denken und auch einfach gucken, wie wollen wir uns positionieren, was wollen wir machen. Und dann wird da eben nicht so das Bild raus, okay, die Freaks waren früher immer größer, sondern die Freaks sind halt einfach dann ein wesentlicher Bestandteil, der auch viel dazu beiträgt, wie die Gruppe sich halt auch weiterentwickelt, von einer der größten Companies, Gruppen, die es halt einfach im Gaming Esports Kosmos halt global gibt.
Und komm, Knochen, erzähl doch mal.
Ja,
was kommt denn da jetzt so? Erzähl doch mal.
Aber dann auch noch mal ganz kurz auch Kontext zu, was waren die Veränderungen bei euch? Ne? Also ihr habt ja auch bei Produkt viel verändert. Kannst du da auch noch mal anfangen? Und welcher Fokus ist heute da und welcher ist nicht mehr da?
Reden wir erstmal über die Produkte. Wir hatten letztes Jahr zum einen Summoners Inn, war ja schon Thema auch. Haben wir für uns erstmal pausiert, nicht komplett eingestellt, aber erstmal pausiert, weil zum einen gab es einen Wandel, was die Übertragungsrechte anging, wo wir vorher auch einen Support für die Broadcast bekommen haben. Co-Streaming ist natürlich immer mehr auch ein Thema geworden, wo sie auch erste Gehversuche unter anderem in Valorant gemacht haben, dann auch immer mehr in League of Legends, wo Tolkien jetzt die komplette Übertragung macht, ne, im Rahmen von Co-Streaming. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns auf die Prime League und geben da weiter Vollgas. 99 Damage haben wir, nachdem die ESL-Meisterschaft dann eingestellt wurde, beziehungsweise ja quasi auch in allen anderen Ländern, wie auch immer sie dann dort heißen, in den Gebieten wurde quasi dann eingestellt zu Ende des Jahres. Und dann haben wir auch mit Counter-Strike erstmal pausiert. Wir haben weiter die Broadcasts gemacht und sind auch immer noch dabei. Gerade läuft Dallas, wo wir die IMs weitermachen und auch die EPT-Tour. Aber gerade keine eigene deutsche Liga rund um Counter-Strike. Und uns da jetzt auch erstmal nochmal so ein bisschen den Markt angeschaut haben. Wir haben für uns auch verstanden oder eingestehen müssen, dass gerade FPS-Spiele in der Vermarktung nicht so gut funktionieren. Counter-Strike vor allem im deutschen Markt auch nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt und auch die Zuschauerzahlen immer weiter nach unten gegangen sind. Und das auf jeden Fall ein Thema und ein Problem war. Und aktuell ist es für uns Fokus Valorant. Gemeinsam mit euch, wenn ich das hier im Spielekeller dort so sagen kann, also mit Project V, um da wirklich nochmal auch als Einheit zusammenzukommen und zu versuchen, okay, jetzt machen wir es noch einmal richtig und versuchen wirklich den Markt von Amateur bis Profi und auch Project Queens anzugehen, gesamtheitlich und da mit aller Macht und Stärke zusammenzuarbeiten und nach vorne zu kommen. Auch da gibt es Hürden, an denen man arbeitet und hoffen wir, dass wir auch da positiv in dem Jahr noch da rauskommen oder durchgehen, weil Valorant nach wie vor ein geiles Spiel ist und auf jeden Fall sein Potenzial hat und in den Jahren, wo es jetzt aktiv am Markt ist, ja auch in den Top-Games weiterhin dabei ist. Und das Gleiche ist in Frankreich. Wir haben die Valorant in Frankreich, auch da mit dem Unterbau entsprechend. Und in Frankreich haben wir mit RPW auch weiterhin, auch da noch im Rahmen der Lizenzen dann die EPT und IEMs. Und ne, das Gleiche, was wir hier mit 99 Damage in Deutschland machen, passiert in Frankreich. Das ist so gerade der Stand. Und in diesem Jahr, Brasilien war das erste Projekt, was mich angesprochen hatte. Für uns ist es natürlich auch ein Lernen oder ein gegenseitiges Lernen, auch mit den Kolleginnen und Kollegen von Notwin oder aus der Gruppe. Ist ja nicht nur Indien, sondern auch in anderen Ländern mit dabei. Und es wird auch noch weitergehen, dieses Jahr das Lernen voneinander, miteinander. Aber was wir, und Micha hat es schon angesprochen, für uns jetzt auch gemerkt haben, ist, wir haben natürlich immer noch das Standing, auch was gerade was Produktionen angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Wir haben 2 Jahre erfolgreich die VCT produziert, vom Start, also aus der Taufe heraus, sehr erfolgreich. Bin auch immer noch mit den Leuten auf Riot-Seite unterwegs und befreundet. Von da auch international dann Anerkennung für das, was wir gemacht haben. Und haben eine Einladung bekommen zu einem Pitch, wo wir aber auch dann teilweise feststellen mussten, auch in der Vergangenheit, in anderen Pitches, dass wir mit unserem Qualität und auch unseren Preisen aus Deutschland heraus im internationalen, globalen Markt, wo wir auch gegen andere Niedriglohnpreisländer in der Competition sind, da leider keine Chance haben. So, ne? Und über die Nordwind-Gruppe bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, mit unserer Qualität, mit unserem Anspruch und auch unserem Know-how gemeinsam mit dem was aufzubauen, wo wir in der Synergie miteinander es hinbekommen, kompetitive Preise im internationalen Vergleich hinzubekommen und damit auch endlich wieder bei richtig geilen internationalen großen Produktionen dabei zu sein. Und das ist ein echter Benefit und Mehrwert. Und Produktion war jetzt so der erste Schritt und Schnitt, weil sich ja gute Möglichkeiten ergeben haben. Aber auch agenturseitig hast du vorhin angesprochen, wo gerade sehr viel zusammenwächst, wo man nicht nur Möglichkeiten hat, jetzt auf Deutschland oder Europa zu blicken, sondern auch die ganzen Emerging Markets mitnehmen kann. Und dort, gerade in Indien, wenn der Spielekeller in Indien, da sprechen wir über Millionen Aufrufe, also noch mehr.
Das ist der Plan. Ne?
Noch mehr.
Okay.
die Zahlen sind einfach extrem crazy dort. Ne? Und das ist so ein bisschen der Weg. Und auch agenturseitig haben wir sehr viele Synergien gerade schon für uns gemerkt. In Sachen, was Pitches angeht, was globales Netzwerk angeht. Mich hat angesprochen, was auch das Kontaktnetzwerk von dem Akshat und dann auch allen anderen in der Gruppe noch mit angeht, wo einfach sehr viel gerade zusammenwächst.
Sind die Zahlen für euch vergleichbar? Also wenn wir jetzt über Indien reden, ne? Natürlich reden wir über deutlich größere Aufrufzahlen und das gesagt, das ist ja dann, was vielleicht sonst in Tausenden ist, ist dann plötzlich irgendwie in Hunderttausenden oder Millionen.
Millionen, ja.
Jetzt habt ihr natürlich wahrscheinlich dann auch entsprechende Partner, mit denen ihr arbeitet für die lokalen Märkte. Aber so aus eurer Sicht jetzt sind die, also weißt du, die Umsätze skalieren dann nicht zwangsläufig mit den Zahlen, weil du hast natürlich
Exakt.
deutlich weniger Einkommen, die kaufen jetzt vielleicht auch nicht die Produkte, die du da sonst technisch draufsetzen würdest. Ja. Wir haben das mit dem Observer gemerkt, weil wir haben, wenn wir Stories über Indien hatten, die sind natürlich in die Decke geschossen. Wir hatten Aufrufszahlen, die waren halt absurd, aber die können wir halt nicht monetarisieren, weil das einfach nicht unser Markt war. Ne?
Ja.
Und dann habt ihr da ähnlichen...
Ich würde gerne eine kurze Perspektive geben, die ich von Akshat relativ früh bekommen habe, die auch mein komplettes Bild über Indien total verändert hat. Wenn du über Indien sprichst, sprichst du über 1,4 Milliarden Einwohner. Und du sprichst über ein Land, was bei Weitem nicht die Einkommensverhältnisse hat wie in Deutschland. Du sprichst aber darüber, parallel dazu, dass Akshat hat seine 90-9-1-Regel. 90% der Menschen, die in Indien leben, sind wirklich im Verhältnis arm. Die können sich nicht besonders viel leisten. Wenn du also aus einer Gaming-E-Sports-Perspektive drauf guckst, das sind halt Spiele, die spielen Free-to-Play, die geben kein Geld aus dem Co. und sind deswegen eben für viele auch nicht wirklich die Zielgruppe. Sie konsumieren Inhalte, aber sie können sich eigentlich nichts leisten, weil sie noch nicht so weit sind. Auch wenn man sagen muss, dass auch in dem Bereich eine drastische Einkommenssteigerung gerade stattfindet auf diesem Niveau. Also sie haben ja ein Bevölkerungswachstum auf der einen Seite und ein Einkommenswachstum parallel dazu. Deswegen geht der Markt ja auch durch die Decke. Das sind diese 90%. Dann hast du 9%, die sind eine, ich würde sagen, irgendwo so gehobene Mittelschicht oder auch einfach, wenn du mal so vergleichst, tatsächlich auch fast mit Europa vergleichbar. Und dann hast du 1% der Menschen, die können sich alles leisten. Egal was. Die können sich zu jedem Zeitpunkt im Prinzip alles leisten, was sie halt haben wollen, weil es halt wirklich dann die Reichen sind. Und jetzt überleg dir mal, was das in absoluten Zahlen heißt. Diese 9 und 1% sind 140 Millionen Menschen, die eine zahlungskräftige Zielgruppe sind, die im Durchschnitt wahrscheinlich vergleichbar ist mit dem, was wir haben. Das ist im Prinzip, wenn du mal vergleichst, Deutschland und Frankreich zusammengenommen, nicht ganz. Das ist wirklich viel. Und deswegen gucken viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen falsch drauf und unterschätzen die Opportunität, die du da hast. Du musst Indien verstehen, um Erfolg zu haben. Und damit sind halt auch viele da halt gescheitert. Weil ich glaube, wenn du mit einer westlichen Perspektive reingehst, wirst du da keinen Erfolg haben. Wir haben zum Beispiel für verschiedene Publisher entwickeln wir gerade Konzepte, wo, wenn ich in solchen Meetings sitze, ich kann jetzt nicht zu tief ausholen, aber wenn wir dann zum Beispiel über die verschiedenen Sprachen alleine sprechen, die da gesprochen werden, dann denken die in Indien in einer Komplexität, die größer ist als in Europa, weil die mehr Sprachen in Indien sprechen, als wir in Europa sprechen. Und es sind so Sachen, wo wir zum Beispiel aus der westlichen Perspektive eher drauf gucken und sagen, oh, die sprechen das Glück alle Englisch. Aber wenn du mal in Indien bist, merkst du halt, ja, sie sprechen Englisch, ich habe es gelernt, aber sie sprechen halt tatsächlich die anderen Sprachen eigentlich muttersprachlicher. Und deswegen, um es halt wirklich auf die Leute anzupassen, du brauchst andere Strategien, du brauchst ein anderes Verständnis. Und wer Indien wirklich als eine Opportunität versteht, der sieht eben auch, also Akshat ist sehr optimistisch. Ich kann es nachvollziehen. Er sagt dann einfach, das nächste Jahrzehnt ist das Jahrzehnt Indiens.
Ja, und vor allem, und das vergessen ja ganz viele Leute. Wenn
sagen meine ETFs auch.
Ja, aber pass auf, das Ding ist ja, was ja Leute einfach immer ignorieren, ist, dass ja, du hast ja die Anzahl gerade in den Raum geworfen, Indien wird ja in einer gewissen Zeit einfach den größten Anteil an junger Bevölkerung stellen. Ja. Also wenn du dir das Alter anschaust, wird Indien einfach den Großteil der jungen Menschen stellen. So, und das ist ja, kannst du dir ausrechnen, was das bedeutet, ne, für die Welt. Also gar nicht nur für Indien, aber...
Und auch gut für den E-Sport.
Ja.
Also, ne, es wächst ja alles immer nach. Das ist ja ein bisschen dann auch das Thema, ne?
Worauf freut ihr euch denn jetzt am meisten?
Ja. Vorausschauend.
Also, ihr wollt ja auch so ein bisschen den Blick nach vorne, die nächsten 5 Jahre und sowas.
10.
Gerne, die kann mich 20. ja dann machen. Macht Maria dann. Also, wir hatten ja im Februar das erste Treffen, wo dann alle mal irgendwie zusammengekommen sind. Und es war extrem spannend. Jetzt waren wir in Dubai beim ersten Event, wo wir auch mal gesehen haben, wie auch innerhalb der Gruppe dann gearbeitet wird. Mich hat schon so ein bisschen angeteasert, angesprochen, die verschiedenen IPs, die dann auch aus der Gruppe heraus nutzbar sind. Also ne, natürlich auch von uns irgendwelche Produkte, Ideen, Erweiterungen, die wir gemacht haben. Aber auch andersrum. Und Comic-Con ist ein Thema, was mich angesprochen hat. Aber es gibt auch komplett, wo man sich erstmal denkt, okay, was meine ich damit? Beispielsweise Comedy-Festivals, Comedy-Events, ne, wo ja trotzdem auch für uns aus der E-Sport-Kultur, aus der Gaming-Kultur, ist ja nicht nur das reine Zocken. Du bist großer Fan ja hier von ne, Magic the Gathering und Co. Die Kultur ist ja viel größer und man interessiert sich ja auch rechts, links für verschiedene andere Sachen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der spannende Ansatz und spannende Teil, wo es um Festivals geht, wo es um Musik geht, Comedy, genauso Comic-Con, aber auch ne, verschiedene andere Produkte in und um Gaming und E-Sport herum. Für mich ist das Spannende, unsere Vergangenheit auch mit denen zu teilen, also was wir an Produkten geschaffen haben, auch unsere Probleme, Herausforderungen und genauso aber auch andersrum von Ihnen, die einfach sehr stark im Mobile-Markt unterwegs sind, wo wir von Freaks mal auch unterwegs waren und auch schon hier und da Events und Produktionen umgesetzt haben drumherum. Aber ich würde nicht sagen, dass eine Core-Kompetenz von uns ist, alles, was mit Mobile angeht oder sowas. Ne? Da sind wir in anderen Sachen, wo ich sage, da kannst du alles raufschmeißen, da kannst du nachts uns anrufen, machen wir, die Leute kriegen es hin, um das von denen zu lernen. Und ich meine jetzt in Brasilien, ne, und das war für unsere Leute natürlich auch nochmal eine neue Erfahrung, aber andersrum auch denen gegenüber, wie wir an Produktion und Planung und Projektplanung und Eventumsetzung rangehen. Und das ist unglaublich spannend und darauf freue ich mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und das ist ja nicht nur begrenzt dann auch auf Indien oder Emerging Markets, sondern mich hat es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, was da über die nächsten Monate dann auch noch weiter zusammenwächst und was für Potenziale sich dann daraus ergeben.
Die weiteren 5 Jahre? Okay.
Ja, warte, bevor wir
die nächsten... Worauf freust du dich einfach?
Ja, lass uns doch mal ganz kurz noch in diesem Jahr bleiben. Was sind denn dieses Jahr noch eure Milestones? Also vor allem jetzt auch mal kurz auf den Dachmarkt nochmal geschaut.
Ja.
Was sind so die großen Projekte noch? Bevor ich jetzt hier gleich nochmal die Frage stelle, die ihr noch nicht beantwortet habt in der Öffentlichkeit, über die wir hinter den Kulissen schon gesprochen haben, Projekte bei euch, Veranstaltungen.
Ja, da muss im Spielekeller auch immer eine Sache droppen. Das, genau. Das ist anders als damals in dem Podcast.
Jule hat mir vorhin gesagt, ich soll Prime League und Dreamhack sagen. Das haben wir bislang noch gar nicht angesprochen. Ne?
Ja, gerne, mach.
Ja, also ich glaube,
Prime League habe ich schon erwähnt.
In diesem Jahr sind wir, also wir haben tatsächlich ein sehr gutes Jahr mit der Prime League. Es ist aber tatsächlich einfach auch ein Jahr des Umbruchs für uns, wo wir halt auch viele Sachen neu definieren und Co. Aber allgemein einfach stolz auf die Produktentwicklung im letzten Jahr. Das ist das stabilste Produkt, was wir halt haben. Das ist auch das größte Produkt, was wir haben. Mit der DreamHack haben wir ja vor jetzt 2 Jahren angefangen. Viel gelernt. Ich würde sagen, wahrscheinlich ähnlich viel gelernt, wie du auch mit der Gamescom dann gelernt
hast. Hör mir auf.
Vor allem, wenn man dann eben so, also aus unserer Perspektive auch zurückgeht. Ich meine, wir haben vor 20 Jahren LAN-Partys gemacht und das dann nach vorne versucht, auch in die Neuzeit zu übersetzen. Das ist schon echt fucking schwer. Also, ja, und wir machen, glaube ich, Jahr für Jahr einen etwas besseren Job und versuchen jetzt eben dann auch, das halt fortzuführen und zu lernen, was ist heute eigentlich die angesagte Gaming-Pop-Kultur, die wir da abbilden wollen. Ja, und da gucken wir natürlich auch dieses Jahr weiter.
Aber das ist halt spannend. Ich würde dich nämlich genau da, weil genau das jetzt angesprochen hast. Also zum einen wollte ich natürlich sagen, ihr habt extrem gute Props auf der DreamHack. Ja. Also das ist fantastisch. Aber jetzt mal fairerweise und dann zurück zum Ernst. Ihr hattet ja extrem viele TCG-Spieler da, also wirklich Trading Card Game-Spieler. Ja. Vor allem verglichen mit Leuten, die wirklich gezockt haben. Ne? Ist das auch so ein Trend? Also guckt euch sowas irgendwie auch an und überlegt jetzt, integriert man das irgendwie mehr? Oder wie geht ihr generell an so ein Thema wie die DreamHack ran? Weil geboren als LAN-Party ist eigentlich eher so ein digitales Festival, sagt man ja, ist eigentlich schon eher ein Festival. So, seid ihr da auch einfach komplett offen, einfach dann alles zu machen, was Leute irgendwie auch wollen? Oder habt ihr da, wo zieht ihr eure Grenzen?
Ich glaube, die Grenzen, die wir ziehen, sind so einfach das, was in der Gaming-Pop-Kultur heute gelebt wird, gefragt wird. Das heißt, wir versuchen eigentlich zu verstehen, was will die Zielgruppe haben und versuchen, das Festival dementsprechend weiterzuentwickeln. Im ersten Jahr haben wir unsere Perspektive davon geteilt. Wir haben gesehen, es haben einige Bereiche schlechter performt, als wir dachten, andere deutlich besser. Dementsprechend haben wir es dann im letzten Jahr weiterentwickelt. Wir haben aber auch tatsächlich auch teilweise auch aus Budgetgründen auch bestimmte Feldversuche nicht weitertreiben können, sondern mussten uns halt auch ein bisschen in den Prioritäten entscheiden, was wir halt machen. Weil auch da haben wir halt bei der DreamHack im ersten Jahr viel zu viel Geld vernichtet. Und wir haben eben gesehen, dass der LAN-Bereich tatsächlich bei uns eben auch in Hannover am Wachsen ist. Aber das Wachstum ein etwas anderes ist als zum Beispiel mit Trading Cards. Also im ersten Jahr war das eben so ein Randbereich, die Leute konnten sich hinsetzen und dann waren es dann eben teilweise sehr voll, weil die Leute halt einfach Magic gespielt haben bis zum Get-No. Letztes Jahr hatten wir eben viele Turniere auf. Wir hatten One Piece, wir hatten Digimon. Wir hatten in den beiden Turnieren insgesamt, glaube ich, 1300 Spieler ungefähr.
Das ist geil.
Aber wir hatten eben auch damit einen sehr krassen Fokus eben auf diese beiden Spiele. Wir hatten einen sehr krassen Fokus auf Turnier und haben deswegen eben auch jetzt mit den Communities darüber gesprochen, was ist für euch der nächste Schritt? Also welche weiteren Titel, welche anderen Titel, was fehlt euch? Zum Beispiel eben so Kaufen und Tauschen hat denen halt so ein bisschen gefehlt und eben nicht bloß Turnierfokus. Dann eben auch, sag ich mal, also du konntest halt zugucken, wie die gespielt haben, das war krass, aber es war jetzt halt auch nicht übertragen. Kann man natürlich auch noch überlegen, wie kriegst du das halt auch besser übertragen, wie es halt typischerweise auch erst...
Da laufen ja auch die richtigen Kollegen auf der Veranstaltung rum.
Ja. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, dass man 1-2 Schritte nach vorne gehen kann. Wir paaren das halt immer und das sieht man, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so stark, aber da läuft halt auch viel hinter den Kulissen, viel mit unserem politischen Engagement. Also mit dem Oberbürgermeister sprechen, mit dem Land sprechen, mit den Verantwortlichen für Wirtschaft, für Schulbildung, für Kultur und keine Ahnung was alles, um einfach auch zu gucken, wie kriegen wir Gaming mit Kultur gematcht, wie kriegen wir E-Sport mit der Anerkennung von Gemeinnützigkeit halt irgendwie halt vorangetrieben, aber auch verantwortlichen E-Sports, verantwortliches Gaming halt auch kommuniziert und versuchen da eben auch viel zu bewegen. Man muss aber sagen, das dauert halt ewig. Also Ideen, die wir vor 2 Jahren hatten, die wir gerne umgesetzt hätten, die kommen dann vielleicht erst in diesem Jahr zur Umsetzung.
Also da da der Herr Hähnestein noch nicht irgendwie so konkret drauf eingegangen ist. Ich würde die Frage ja doch gerne beantwortet haben. Ich habe jetzt Prime League und DreamHack gehört. Findet denn noch eine DreamHack statt? Und wenn ja, wann?
Das Announcement, was ihr heute gemacht habt, können wir noch nicht machen, weil wir gerade noch auch in Gesprächen sind.
Okay.
Das ist die Stand heute aktuellste Antwort.
Okay.
Also wir sind mit verschiedenen Partnern im Gespräch darüber, dass man zu einem sehr ähnlichen Termin wie im letzten Jahr, vielleicht in einer sehr ähnlichen Stadt eben was umsetzt. Aber wie Knochen ganz richtig gesagt hat, da müssen wir eben noch ein, zwei Runden halt einfach drehen, um die letzten Flöcke einzuschlagen, was hoffentlich glückt, um dann eben auch jetzt sehr zeitnah einfach kommunizieren zu können, was genau passiert wann. Und sollte das nicht funktionieren, heißt das nicht, dass wir damit nicht weitermachen, dann würden wir vielleicht ein anderes Datum nehmen, vielleicht umziehen, keine Ahnung was alles, aber wir sind optimistisch auf Basis der Gespräche, die wir gerade führen, dass wir da eine gute Lösung finden, auch für dieses Jahr, die wir hoffentlich bald ankündigen können. Es war unser Ziel, es heute hier machen zu können bei dir, aber es ist noch ein Millimeter zu früh.
Okay, ich gebe mich jetzt damit zufrieden, ist in Ordnung. Danke.
Aber die Prime League Finals finden in Neu-Ulm statt im August, erster Samstag im August. Das kann ich dir schon sagen.
Warum dort? Wann?
Weil wir auch dort einen sehr guten Partner haben, die sehr engagiert waren, dieses Event nach Neu-Ulm zu bringen und einfach in der Gesamtkonstellation es für uns am besten gepasst hat. Tatsächlich besser als in Berlin das Ganze umzusetzen. Und wir sind sehr glücklich, freuen uns und schauen, was wird.
Was heißt auch monetäre Gründe respektive Möglichkeiten, die dort zur Verfügung stehen?
Gesamtpaket.
Ich würde da sehr gerne noch eingehen, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema,
komm,
um darüber zu sprechen.
Deswegen kann der Unternehmer ganz anders
sprechen. Da haben wir was losgetreten.
Ich glaube einfach, je nachdem, in welche Stadt du heute guckst, auch in welches Land, wird E-Sports ganz unterschiedlich willkommen geheißen. Und wir freuen uns darüber, wenn es neue Visa-Programme gibt, wenn es neue Fortschritte gibt, die teilweise durch Verbandsarbeit geleistet werden, durch politisches Engagement und keine Ahnung was alles. Es gibt so die Reizthemen, die uns, glaube ich, alle umtreiben, wie eben gerade in Deutschland einfach die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, damit eben Vereine einfach auch stärker arbeiten können.
Ist hier nicht jemand vom BMWK? Ja, alles gut.
aber es dauert halt einfach. Und du hast halt immer wieder politische Willensbekundungen, wie eben ja auch beim Thema der Gemeinnützigkeit. Man merkt dann trotzdem, auch wenn man sich darauf committed hat, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt dann immer irgendwelche Stolperstände, keine Ahnung was. Berlin hat vor einiger Zeit erklärt, sie wollen halt mehr machen für E-Sports. Und auch da ist der Weg teilweise scheiniger. Ich muss sehr, sehr anerkennend und auch wirklich lobend sagen, was Franziska Giffey in Berlin inzwischen an Taten, auch ihren Worten folgen lässt, hat mich beeindruckt. Und das ist was ich bei vielen Politikern davor nicht so gesehen habe in Berlin. Sie nimmt sich das Thema wirklich an, sie nimmt sich Probleme an, die wir heute haben, wie zum Beispiel in Berlin USK 16, 18 Titel darfst du nicht in landeseigenen Sportstätten zum Beispiel halt zeigen. Und wir haben das Thema über Jahre adressiert. Sie ist die Erste, die halt wirklich mal versucht, das zu ändern. Ob sie schaffen wird oder nicht, wird sich wahrscheinlich erst später zeigen, aber sie packt die Sachen halt an. Nichtsdestotrotz ist halt heute so, es ist für uns deutlich kosteneffizienter, nach Neu-Ulm unser ganzes Material zu fahren, alle Mitarbeiter in Hotel unterzubringen, als das gleiche Event in Berlin zu veranstalten. Weil wir deutlich höhere Kosten haben. Und das ist halt, obwohl es Willensbekundungen gibt von Locations, von verschiedenen Trägern und Co. Und ich würde gar nicht sagen, dass es daran liegt, dass die Leute keine Lust haben, sondern ich würde sagen, dass das noch nicht reibungslos funktioniert. Und also, diese Beispiele helfen aber. Also ja. Ich hatte mit Frau Giffey zum Beispiel darüber gesprochen, die hat uns vor kurzem auch besucht. Sie hat uns connected, andere Kollegen haben uns connected, zum Beispiel der Florian Masud von MediaNet Berlin-Brandenburg hat uns auch nochmal connected mit Kollegen von Visit Berlin und auch mit anderen. Und da finden jetzt Gespräche statt, um das nach vorne halt auch mal zu ermöglichen, dass halt wirklich auch mal E-Sports in Berlin anders stattfinden kann, weil man dann einfach auch mal miteinander spricht, statt halt bloß sich irgendwelche Standardpreislisten rüberzuschicken und Co. Und Berlin ist da tatsächlich gerade einigen anderen Städten oder Bundesländern ein Stück weit hinten dran. Ich glaube aber, dass wenn wir so weitermachen, wenn Frau Giffey auch weiter da so Gas gibt, dass Berlin bald einen Sprung machen kann, um halt auch mal wieder the place to be zu sein und wieder anzuschließen.
Was Sie auch ausgerufen haben, was Sie sein wollen, oder? Der place to be für E-Sport, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
wenn es für alle okay ist, machen wir heute hier mal. Also,
brauchst du eine Pause oder?
Jetzt schon?
Naja, ich gebe natürlich also, gerne.
Mir wurde vorhin gesagt, ich habe bis morgen um 15 Uhr Zeit mit euch.
Ja.
Mit ihm.
Das heißt ja nicht, dass wir hier sein müssen. Ja.
Ach so.
Nein, grundsätzlich, wir sind jetzt schon knapp 1:40 dabei. Ich würde super gerne euch natürlich die Chance geben, einfach generell Themen, die noch wichtig sind.
Ich dachte, wir drehen es einfach um. Wir interviewen jetzt euch.
Okay.
Auf gar keinen Fall.
Wo Gin sind Tonic, wir den Spielekeller in 10 Jahren?
Gin Tonic. Janosch, bist du noch da? Ich hätte gern Gin Tonic. Ja, genau, super. Noch jemand von euch auch?
Nein, danke.
Ich bin hier mit dem Wasser noch gut.
Ne? Okay, nur zwei Gin Tonic, ja. Für die Gutaussehenden.
Tja, der Spielekeller in 10 Jahren, du.
Nein, aber...
Haben wir schon Ideen, können wir nur nicht drüber sprechen.
Jetzt nochmal wirklich jetzt nach vorne gerichtet, auch generell Themen, die vielleicht wir noch überhaupt gar nicht angerissen haben, die wir gerne noch besprechen wollen.
Was hast du noch auf dem Herzen, genau, dass du loswerden willst, auch, wir euch aber nicht gefragt haben?
Matthias haben wir heute eh nicht viel reden lassen, ja, was sehr ungewöhnlich ist.
Ja, ich muss
zurückhalten. Es lag ja an uns, es lag ja bestimmt nicht an ihm.
Ist okay, also... Ich habe ja auch eine Doppelfolge gehabt, da habe ich ja auch schon viel
rausgelassen. Ich glaube, die hier wird auch eine Doppelfolge.
Also ihr habt ja so ein bisschen auch den Weg, was folgt dieses Jahr noch. Ne? Natürlich Gamescom ist noch ein großer Programmpunkt für dieses Jahr. Und was ich mir zu Herzen genommen und vorgenommen habe in diesem Jahr, ist natürlich deutlich mehr zu netzwerken und auf Events zu sein.
Wie auf dem The Circle übrigens, schon zum zweiten Mal hierbei.
Auf dem Circle unter anderem, genau, Podcast mit euch. Letzte Woche war ich auch in einem anderen Podcast.
Entschuldigung.
Mit nur einer gut aussehenden Person, ne, nicht anders als hier.
Nicht fremdgehen hier.
Und,
war aber nicht so gut, oder?
Und, also ich fand mich gut. Nein, war immer, da war mit Sonics und mit Sonics ist auch immer großartig, auch ein langer Weggefährte und immer unterhaltsam. Und das, was für mich auch noch, sind die politischen Treffen und da auf der Ebene auch unterwegs zu sein. BMWK hast du gerade schon angesprochen, war auch ein großer Moment. Auch die Verantwortung für mich in der Rolle im Rahmen des ESBD. Auch wichtig, wo man auch nochmal verschiedene Einblicke bekommt und auch auf der politischen Ebene nochmal unterwegs ist und zu tun hat.
Danke.
Danke. Alleine auch nächste Woche sind wieder zwei Events. Wir haben das Game Sommerfest, wo man Micha und mich und auch andere Kolleginnen und Kollegen von Freaks auch wieder sehen und treffen kann. Und dann sind wir erstmals beim Spandauer Wirtschaftshof. Auch initiiert, danke an Johannes Gorzel, wo wir dann unterwegs sind. Wir hatten diese Woche unseren Studio Open Day, wo auch dann unter anderem, und so schließt sich dann wieder der Kreis, auch vom Wirtschaftshof Vertreterinnen vor Ort waren und war sehr cool. Also ne, auch diesen Austausch zu gehen, da habe ich mich lange auch immer Micha vorgeschoben und mich da so ein bisschen rausgehalten und gesagt, komm, macht ihr euer Ding ne, mit Hemd und Co. Ich bin hier operativ unterwegs, bin da in meiner Welt wir wuppen den Kram. Das war so für mich so ein bisschen der Wandel, letztes Jahr auch angestoßen, wo wir auch das ein oder andere Telefonat hatten.
Als du mich nicht erreicht hast,
ja, genau, dann ist wird die nächste Nummer angerufen, dann was ist eigentlich mit Micha? Ja, danke, mir geht's gut. War ja auch berechtigt, die Kritik, und die haben wir uns...
Positives Feedback, würde ich sagen.
Ja, gerne. Konstruktives Feedback, positiv weiß ich nicht.
Ja, konstruktives schon. Wohlwollendes Feedback.
Absolut. Und haben mich auch nicht uns auch zu Herzen genommen und sind da auch jetzt deutlich präsenter unterwegs. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch da international. Und das ist wichtig, haben wir für uns verstanden, gesehen. Das steht natürlich auch weiterhin dieses Jahr noch im Programm.
Aber machst du das, weil du jetzt glaubst, so, das ist wichtig, man muss das machen, oder kannst du dich dann jetzt damit auch auf die Dinge fokussieren, auf die du auch wirklich Bock hast?
Beides. Tatsächlich ist es, es gehört natürlich auch zu meiner Rolle mit dazu, die sich auch über die Zeit bei Freaks, deswegen war nochmal schön, so ein bisschen durchlaufen, weil ich immer überlegt habe, okay, da habe ich gerade das gemacht, da habe ich die und die Aufgaben gehabt, und die Position und die Rolle bei Freaks hat sich natürlich auch mehrfach geändert, man ist mitgewachsen, mitgereift. Micha als Mentor und ne, das kam hier vielleicht heute auch noch nicht weit genug raus. Wir haben nämlich über auch die Personen gesprochen, die bei Freaks waren, von Freaks gegangen sind und jetzt heute irgendwie dann im Markt unterwegs sind oder auch die Freaks heute. Aber auch für mich war es natürlich, man konnte unglaublich viel von Micha lernen, heute auch immer noch. Wenn man inzwischen natürlich alleine laufen kann, wo manchmal dann Micha trotzdem noch irgendwie eingreifen will und man denkt so, okay, ne, ich habe meine eigenen Wege und Methoden gefunden. Aber der Austausch ist natürlich immer noch da und von da habe ich und auch viele andere Micha unglaublich viel zu verdanken. So, ne? Und auch da ist nicht immer alles geil und alles schön und alles nett und alles super Worte. Aber es gehört mit dazu und es gehört mit zum Wachstum dazu. Und deswegen können wir uns auch nach über 20 Jahren immer noch in die Augen gucken und ne, haben immer noch Spaß an dem, was wir tun. So, ne? In guten wie in schlechten Zeiten und rocken das so. Ne? Und da auch da kann man an der Stelle nochmal sagen, hat er unglaublich viel zu beigetragen bei ganz vielen verschiedenen Leuten.
Ja. Boah, ist das nicht ein gutes Schlusswort fast?
Das ist ja mal eine Lobeshymne.
Darf ich mir auch noch Danke sagen?
Darfst du?
Ja.
Ich glaube, du hast ja vorhin gefragt, wie hast du viele dieser Sachen durchgestanden? Ich glaube, einfach jetzt mal über die letzten 20 Jahre zurück, hundertprozentig würde ich nicht heute hier sitzen, wenn Knochen nicht wäre. Weil wir sind halt wirklich zusammen durch dick und dünn gegangen. Also sowohl körperlich, als auch durch die härtesten Momente unseres Lebens, als auch, glaube ich, mit einer der schönsten Momente unseres Lebens. Und ich glaube, viel auch von dem, was Freaks heute ausmacht und wofür wir halt stehen. Also Werte bei uns zum Beispiel im Unternehmen sind halt, dass wir halt mega passionate eigentlich für die Sachen sind. Das ist, glaube ich, was wir uns beide halt irgendwie zurechnen, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein anderer Wert ist Appreciation. Das ist ein Thema, was Knochen viel stärker immer auch gelebt hat als ich. Für mich war es halt immer so, sachlich auf die Sachen geguckt und wenn es gut gelaufen ist, let's do the next thing. Und Knochen war derjenige, der sich Zeit genommen hat, den Leuten gedankt hat und Co. Und auch so, wie ambitioniert wir an Sachen rangehen, ein weiterer Wert, Ambition. Wir haben uns, glaube ich, immer gepusht gegenseitig, und zwar auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wir haben auch in unseren Persönlichkeitsprofilen geguckt. Und ich glaube, einfach rückwirkend, es gibt keinen besseren Menschen als Knochen, der mich so komplettiert, in dem, wie ich bin. Wo ich der Visionär bin, manchmal ist er derjenige, der es dann umsetzt. Wo ich derjenige bin, der austickt, ist er derjenige, der die Ruhe reinbringt. Wo jemand reinhauen muss, haut da rein, wo ich schon wieder sage, okay, wie kriegen wir das hin? Es ist ganz egal was, wir sind halt irgendwo immer Yin und Yang auf eine Art und Weise, wo wir auch mal Momente miteinander haben, wo wir uns auch mal unein sind, aber am Ende des Tages einfach, glaube ich, jeden Abend ins Bett gehen und wissen, was wir aneinander haben und einfach aus gutem Grund Best Buddies, Best Men und all das halt sind, was wir füreinander bedeuten. Und ja, dafür bin ich dir, Knochen, sehr dankbar. Vielen Grüße Dank. Gehen raus. Ja.
Hammer.
Vielen
wow.
Dank. Das ist ja wie bei Nur die Liebe zählt.
Also jetzt einer, wer weint denn hier zuerst?
Ja, so offen habe ich die beiden ja hier noch nie Wahnsinn. In der Öffentlichkeit erlebt. Ist ja schön. Nein, also um es ja, nicht ins Lächerliche
zu ziehen. Obwohl ihr den Gin Tonic habt, ne?
Ja. Um es aber nicht ins Lächerliche zu ziehen.
Nee, ich wollte es auch nur ins Lächerliche
ziehen. Ja, also war auch nicht.
Also Wahnsinn.
Ernsthaft, richtig schön.
Dann habt ihr euch auch einfach gegenseitig verdient und es ist total schön, dass das funktioniert.
Ja.
Ja.
Dafür sagen wir einfach mal Danke, oder? Dass ihr heute hier seid, hier wart und noch bleiben werdet. Wir heute noch ein bisschen Valorant spielen.
Es kommt drauf an.
Dota, habe ich gehört, ist hier hoch.
Dota geht auch.
Also ich spiele gerne alle Spiele, wo Tech nicht mit dabei ist, weil der letzte The Circle mich da einfach...
13-0 ist auch knapp gewesen.
Ja, es ging nicht um das 13-0. Ich hab viele Spiele 13-0 verloren, aber...
Jeder Frack, der beklatscht wurde.
Ich habe wenige Spiele verloren, wo die Jungs, die mich 13-0 fertig gemacht haben, das so gefeiert haben, während sie rechts und links, also die beiden, ne? Take auf der einen, Knochen auf der anderen Seite.
Ich wusste das gar nicht
saßen.
Mehr. Was?
Ich auch nicht.
Wie ging das aus?
Ich dazwischen und dann der Meinung, sie haben mich jetzt richtig abgefertigt. Ich meine, ich muss auch sagen, sie haben uns abgefertigt. Das war halt nicht der Laster, der drüber gefahren ist, sondern tatsächlich eher der Güterzug. Und man muss dazu sagen, ich habe das nur abbekommen wegen Adrian, ne? Adrian von Riot hat ein Spiel gegen Take anscheinend gespielt und gegen Knochen. was Tex so provoziert hat, ich muss sagen, ich habe.
Ja, weil sie unverdient gewonnen haben.
Korrekt.
Ja, aber ich muss sagen, Knochen hat das weggesteckt, wie ich Knochen kenne. Take habe ich noch nie so gesehen.
Ist er in den kompetitiven Fokusmodus geschaltet?
Nein. Ich würde sagen, es war pure and absolute rage.
Ja. Ich habe getroffen danach.
Zwei Mäuse zerdrückt, ja.
Es ging ja nicht ums Treffen, sondern es ging darum, wie man es feiert, ne? Also
ja,
die Zerstörung des Gegners.
War so richtig mies?
Nein. Ach. Also das Wort mies ist glaube ich, einfach zu niedrig für das, was da abgelaufen ist.
Ich war
also,
fokussiert.
Ja.
Na, ich musste ja noch was verarbeiten. Und ich versuche die Dinge mal sofort zu verarbeiten.
Ja. Also deswegen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich spiele Mid-Take, wobei wahrscheinlich ich da den Hass bekomme, weil ich so schlecht bin. Oder ich spiele einfach was anderes und gucke ihm zu und gratuliere ihm. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn.
Spiel doch Magic mit uns.
Oder das.
Das werden wir heute sicherlich auch noch tun.
Wir jetzt gleich. Jetzt drehen wir noch ein paar Karten, glaube ich.
Und ich habe es ja gerade schon gesagt, erstmal wirklich ernsthaft vielen, vielen Dank von uns beiden, dass ihr heute hier seid und auch wart und dass wir heute auch meiner Meinung nach sehr viele Insights bekommen haben, die für Leute, die nicht so tief im Markt sind, glaube ich, sehr weit weg sind. Deswegen vielen Dank für die Offenheit an euch beide. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg für die nächsten Ziele, die nächsten großen Veranstaltungen, national wie international. Freuen uns wirklich sehr drauf und hoffen natürlich, dass wir euch, ich weiß nicht wann, aber wir werden sicherlich irgendwann die nächste Folge mit euch haben und dann werden wir darüber sprechen, wo wir gerade stehen und darauf freuen wir uns natürlich auch schon.
Spannend. Danke.
Danke euch.
Schön, dass ihr dabei wart.
Schön, dass wir da sein durften.
Und in dem Sinne, das war Folge 119 für euch im Spielekeller. Ich versuche jetzt mal kurz noch.
Schaffst du.
System shut down.